Freitag 22.
Aha.
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 Gesucht. Weg aus der sicherheitspolitischen Sackgasse. Die Armee muss aufrüsten. Das allein reicht aber nicht. Ein Sitz der Schweiz im UNO-Sicherheitsrat. Die SVP sieht die Sicherheit der Schweiz in Gefahr. Herzlich begrüße ich Sie zu Radio Einfluss, unserem sozialethischen Gespräch in der Reihe vor der eidgenössischen Wahlen, heute zum Thema Sicherheit und Zukunft der Schweiz. Ich bin Thomas Wallimann von Ethik 22 und unser Gast heute ist Marcel Berni. Er ist Historiker und Strategieexperte bei der Militärakademie MILAC von der ETH. Herzlich willkommen, Herr Berni, zu unserem Gespräch heute Abend.
Guten Abend, Herr Wallimann. Merci vielmals für die Einladung.
Ja, gerade am Anfang, wie betrifft eigentlich Sie persönlich die Frage von der Sicherheit? Wie sind Sie persönlich mit dieser Frage verbunden?
Ich glaube, wir haben alle das Privileg, dass wir in einer historischen Epoche sind aufgewachsen, wo wir als sehr sicher bezeichnen können, wo wir einen Zustand erleben, der wahrscheinlich historisch als Luxus muss bezeichnet werden muss, wo wir wirklich beständige, verlässliche Sicherheit geniessen, wo die Grundlage für die Entfaltung und Selbstverwirklichung von uns allen hat gelegt. Und für mich ist das ein unglaubliches Privileg und ich glaube, es geht im Alltagsgerummel häufig ein bisschen unter, wie stabil und wie sicher unsere letzten 30 Jahre in Kontinentaleuropa eigentlich gewesen sind.
Jetzt sind ja die Aussage, die ich am Anfang gelesen habe, redet ja unter anderem von sicherheitspolitischen Sackgas, von Schwierigkeiten. Wie sieht es denn für die Schweiz aus, wenn es um Sicherheit geht?
Das ist natürlich ein bisschen Interpretationssache. Ich glaube, im Moment sehen wir definitiv einen internationalen Kontext, der sich verändert. Also wir gehen eben weg von diesen 30-jährigen Friedensdividende, durchaus auch in der Schweiz mit einer Neutralitätsdividende verbunden, hin in Richtung Grossmächtepolitik. Es gibt eben durchaus wieder Machtblöcke, die sich ausbilden. NATO hat sich jetzt gerade wieder vergrössert. Finnland und Schweden sind Teil davon geworden. Es gibt eine Rivalität zwischen der Status Quo-Macht, angeführt von den Amerikanern, und denen, die eben den Status quo möchte über den Haufen werfen. Und das wären die revisionistischen Mächte, angeführt von Russland und China. Und man könnte jetzt auf den ersten Eindruck sagen, das macht an der Schweiz nicht allzu viel. Die Schweiz ist ja neutral, die Schweiz ist ja in Europa relativ gut eingebettet. Aber wir sehen eben doch, dass mit Desinformationskampagnen geschafft wird, dass mit Spionage, mit Cyberoperationen geschafft wird und dass da durchaus auch die Schweiz betroffen ist. Also ich würde sagen, mittelbar, unmittelbar besteht nicht gerade eine grosse militärische Bedrohung auf das Schweizer Staatsgebiet. Aber wir sehen doch eben, dass der internationale Kontext, der sich derzeit sehr stark verändert, durchaus auch seine Auswirkungen auf die neutrale Schweiz wird nehmen.
Jetzt haben Sie ja gesagt, das ist eigentlich wieder Mächtepolitik. Das ist etwas, was wir hatten, bis vor etwa 30 Jahren. Kann man die auch wieder ähnliche Massnahmen ergreifen, wenn wir das bis Anfangs 1990er Jahre hatten, um dieser Form von Mächtepolitik Sicherheit entgegenzusetzen?
Ja, das wäre zu hoffen. Zu hoffen wäre insbesondere, dass das Vertragswerk, das man ja nach dem Zweiten Weltkrieg nach x Millionen Toten hat auf den Weg gebracht, dass man das wieder beachten würde und dass man insbesondere würde dazu schauen würde, dass Gesetz und geltendes Völkerrecht eben wieder gültig ist. Aber im Moment sehen wir das Gegenteil. Im Moment sehen wir, dass die Werteordnung und die Staatenordnung angegriffen wird, dass eben durchaus auch die Proliferation zunimmt, also dass Waffen produziert werden, verkauft werden und dass die ganze Welt aufrüstet. Von dem her bin ich da kurzfristig zumindest ein bisschen skeptisch, weil eben das Vertrauen fehlt. Von mir aus gesehen haben wir derzeit ein Vertrauen, das sich in Machtblöcke manifestiert, wo die Diplomatie im Moment nicht ihren wegweisenden Einfluss gültig machen kann. Oder die Diplomatie hat den Krieg nicht verhindern in der Ukraine. Die UN, die OSZE, der NATO-Russland-Rat, all die Institutionen, die es eigentlich gibt, dass es nicht zum Überfall oder nicht zum Krieg kommt, die haben den Krieg nicht verhindern können. Und das ist im Moment wirklich so, dass Stabilität gefährdet wird. und dass man natürlich sich davon fürchtet, dass es jetzt zu sogenannten Spillovers kommt, also dass der Krieg, der im Moment noch auf die Ukraine, die Ost- und Südukraine beschränkt ist, dass sich der könnte ausweiten mit Massenvernichtungswaffen oder eben durchaus auch mit Angriff auf andere Länder, wo nachher wird viel grösseren Flächenbrand entwickeln. Also von dem her würde ich eher sagen, im Moment sehe ich keine Detente, keine Entspannungspolitik. Im Moment sind wir wirklich noch in verschärfenden Phase und man könnte so etwas als historische Analogie bemühen, dass man würde sagen, der Ukraine-Krieg ist jetzt das, was der Koreakrieg im ersten Kalten Krieg war.
Das müssen Sie jetzt noch ein bisschen ausführen, was die historische Parallele anbelangt.
Man hat ja im Kalten Krieg, im ersten Kalten Krieg, haben wir auch zwei Machtblöcke gehabt, dazu mal angeführt von der UdSSR und von den Amerikanern. Jede von diesen Machtblöcken hat ihre eigene Verteidigungsallianz gehabt. Auf der einen Seite haben wir die NATO gehabt und auf der anderen Seite haben wir den Warschauer Pakt gehabt. Und die haben beide eine Art kollektive Verteidigung gehabt. Das heisst, ein Angriff auf einen wäre ein Angriff auf alle gewesen. Was dazu geführt hat nachher, ist, dass wir eine Art des Wettrüsten hatten und dass es eben einigermaßen sicher ist geblieben für uns im Westen, aber dass die irreguläre und die Stellvertreterkriege natürlich im globalen Süden sind ausgefochten worden, wo eben die zwei Supermächte nicht unbedingt direkt, in gewissen Fällen schon direkt, aber ein bisschen weiter mitgekämpft haben, vor allem mit Stellvertretern. Und jetzt könnte man argumentieren, dass wir in der Ukraine eine ähnliche Lage haben wie zum Beginn des Ersten Kalten Krieges, wo sich durchaus auch zwei Blöcke gegenüberstehen. Und die Frage wird jetzt natürlich sein, führt das dazu, dass die Ukraine gewinnt, dann wäre es eher eine Entspannung, die nachher würde einsetzen würde, weil ja das Regelwerk, das der Krieg eigentlich verbietet, sozusagen, würde gestärkt werden. Oder ist es eben so, dass sich Russland durchsetzt und dass sich China vielleicht dann ein bisschen davon abschneidet und sagt, das, was die Russen haben gemacht in der Ukraine, das probieren wir in Taiwan auch. Und nachher hätten wir nicht eine Kuba-Krise, wie noch im ersten Kalten Krieg, sondern eine Taiwan-Krise, in dem zweiten Kalten Krieg. Also diesbezüglich ist die Situation sehr offen. Und der Historiker versucht immer mit Analogien zu arbeiten. Die sind nie perfekt, aber ich glaube, ihr seht so ein bisschen, in welche Richtung dass es gehen könnte in den nächsten Jahren.
Jetzt könnte man ja sagen, ein bisschen salopp gesagt, im ersten Kalten Krieg oder bis 1990, auch nachher hat die Schweiz ja ihre Neutralitätstheorie aufgebaut oder gepflegt und also ich sage jetzt mal, haben wir das so gelernt. Was heisst es jetzt für die Schweiz? Kann sie das Gleiche machen wie vorher? Oder was würde das jetzt für die Sicherheit von der Schweiz bedeuten?
Sie sprechen etwas ganz Wichtiges an. Oder? Neutralität ist ein Produkt eigentlich von der Hager Vertrag 1907. Ist also entstanden in einer Zeit, wo der Krieg im Imperialismus, im Kolonialismus mehr oder weniger noch akzeptiert war und eben noch nicht völkerrechtlich verboten. Und was nachher ist passiert, nach dem Zweiten Weltkrieg, hat, also man hat schon vorher den Briand und Kohle verschiedene Vertragsentwürfe gehabt, wo man hat probiert, den Krieg einzuhegen und nicht zu verbieten. Man hat es dann geschafft, insbesondere mit der UN-Konvention, die eben den Krieg verbietet und nur noch in gewissen Ausnahmefällen ermöglicht. Und was wir jetzt haben, ist eigentlich etwas völlig Neues, weil jetzt hat ein Land aus der NATO, aus dem Sicherheitsrat von NATO, wo echt das Veto-Recht hat das Recht mit Füßen getreten und hat gesagt, wir machen jetzt einen aggressiven Eroberungskrieg in Europa. Und das ist völlig ausgeschlossen. Also von dem her haben wir jetzt wirklich einen Regelbrecher im höchsten Gremium von der UN, im höchsten Gremium von der Vereinigten Nationen. Und damit ist jetzt natürlich die Frage, wie sich die Schweiz weiter verhaltet. Sagt sie jetzt, wir sind auch dem gegenüber neutral? Oder sagt sie, wir sind wie der Schiedsrichter auf dem Fußballplatz? Wir sind zwar neutral, bis es Foul passiert. Und wenn es Foul passiert, dann muss auch die neutrale Schweiz die Karte zeigen. Und das hat sie am Anfang vom Krieg gemacht. Relativ schnell hat sie sich den Sanktionen der westlichen Länder angeschlossen. Und jetzt haben wir eben ein Problem, dass wir das Kriegsmaterialexportgesetz haben, das wir vor dem Ukraine-Krieg nochmal verschärft haben. Und das wird jetzt relativ rigid ausgelegt und das sagt eben, dass man Waffen nicht darf exportieren, die nachher ins Kriegsgebiet geliefert werden können.
Und das heisst, wir haben an sich wie zwei verschiedene Sicherheitsverständnisse. Sein, da gehöre ich aus, Sicherheit basiert auf Verträgen, die man einhaltet. Und das andere ist, ich bin sicher, weil ich mit einem starken Kollegen unterwegs bin.
Genau, das wäre so etwas wie die individuelle gegen die kollektive Sicherheit, was sich im Moment ein bisschen konkurrenziert. Und dass die Schweiz an einer Verteidigungsallianz wie der NATO zum Beispiel beitritt, das ist völlig ausgeschlossen. Und nach dem Ukraine-Krieg, wir haben an Milak, bei ETH haben wir eine Studie, die das jedes Jahr erhebt. Und da sehen wir, dass Neutralität weiterhin unbestrittbar ist. Also, dass es das Schweizer Volk, Schweizerinnen und Schweizer, als unmöglich erachtet, Neutralität über den Haufen zu werfen. Aber man sieht jetzt doch, dass man kooperieren muss. Und mit wem kooperiert man in der Schweiz? Geografisch gesehen, es muss fast NATO sein, weil man wertemässig auf der gleichen Wellenlänge ist und weil man insbesondere auch territorial von NATO-Ländern umgeben ist. Und das ist jetzt die Diskussion, die im Moment stattfinden muss. Inwiefern sind wir bereit, mit der NATO, wo eben nicht neutral ist, zu kooperieren, und inwiefern ist das mit der Neutralität vereinbar? Und das ist eben nicht mehr unbedingt eine Frage vom Neutralitätsrecht, sondern das ist jetzt die Frage von Neutralitätspolitik. Und die ist deutungsoffen. Und das ist jetzt ein Diskurs, der im Volk und insbesondere in der Politik muss geführt werden.
Jetzt sind Sie ja zum einen Historiker, das haben wir jetzt so ein bisschen aus der historischen Perspektive angeschaut, aber jetzt wechseln Sie ja über zu dem, wo Sie auch noch sind, so militärischer Strateg oder Militärstrategie-Spezialist. Wie schaut ihr da jetzt die Sachen an?
Als Militärstrateg ist man natürlich viel auf einer sachlichen Ebene und man probiert zuerst mal die Machtpolitik auf die Neutralitätsfrage anzuwenden. Und ich glaube, was wir im Moment sehen, ist, dass Neutralität an der Schweiz in vielen Belangen schadet. Wir werden als sicherheitspolitische Solidaritätsverweigerer gesehen von vielen Ländern. Man merkt auch, dass Neutralität behindert, dass sie insbesondere Kooperation mit dem Ausland behindert. Und wir merken jetzt, dass Neutralität zwar im Frieden sehr gut ist, weil dann stört sie niemand. Aber wenn man sich dann wirklich entscheiden muss, und das muss man sich im Moment, weil jetzt ist ein grosser Teil von Europa in Krieg mit Russland, dann sieht es eben ein bisschen anders aus. Und man könnte im Moment sagen, das ist ein wunderbares Buch, das vor kurzem rausgekommen ist, von Marco Iorio, einem Historiker. Der hat das Kapitel zur Schweizer Neutralität in der Aktualität mit dem Titel umschrieben, die Schweiz verzweifelt, aber zu ver in Klammern, also die Schweiz zweifelt oder eben verzweifelt an ihrer Neutralität. Und ich finde, das ist genau das, was wir haben. Oder man zweifelt im Moment dran, im Ausland, man zweifelt aber auch im Inland dran, aber trotzdem ist der Mythos und die heilige Kuh noch sehr stark und man will das nicht aufgeben, man will es nicht können aufgeben, aber man muss es neu konzeptionalisieren.
Welche Fragen müssen wir sich jetzt stellen, wenn man an die Neutralitätsfrage angeht in der Schweiz?
Will man die Neutralität auf ihre ursprünglich militärische Dimension reduzieren? Das heisst, es heisst einfach nicht direkte Parteinahme in einem Krieg. Das wäre der kleinste gemeinsame Nenner sozusagen vom Neutralitätsrecht. Oder geht man eben noch viel, viel weiter und sagt, Neutralität heisst auch wirtschaftspolitisch neutral zu sein, diplomatisch neutral zu sein, in Informationssphäre neutral zu sein und so weiter. Also es geht darum, eigentlich die neutralitätspolitische Diskussion zu führen und durchaus auch zu überlegen, inwiefern das Neutralität und Sicherheit zusammenhängen. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den man vielleicht noch ein bisschen näher anschauen sollte.
Was denken Sie gerade, dass Neutralität und Sicherheit in welche Richtung, wenn Sie jetzt sind, jetzt das vorher skizziert, dass wir wieder in eine machtpolitische, durchaus fast schon vielleicht auch imperialistisch prägte Weltlage hineinlaufen? Was für ein Verhältnis nimmt dort denn Neutralität im Hinblick auf Sicherheit ein, jetzt aus Ihrer Perspektive einfach so
geschätzt? Ich glaube, eben im schweizerischen Diskurs kann man das nicht voneinander trennen. Weil Neutralität über die Jahrhunderte so stark gewachsen ist, dass sie eigentlich jeder Schweizerin und jedem Schweizer bei Geburt mehr oder weniger eingegeben wird. Und von dann an nimmt man das so wie ein Säugling auf sich auf und es ist wie ein Dogma geworden, dass man nicht mehr darüber redet. Aber wenn man jetzt wirklich mal schaut, wie die Neutralität ist entstanden, dann ist es vor allem darum gegangen, dass man den Angriff auf das Schweizer Gebiet verhindert. Und das ist natürlich über jahrhunderteweise immer das Problem gewesen, dass man deutsch-französischen Gegensatz hatte, dass man das Habsburgerreich hatte und dass man einfach wollte, dass man irgendwie nicht in die europäischen Wirre ist reingezogen worden. Und dann hat man Regeln gebaut, insbesondere in der Schweiz und in Österreich, wo das Ausland ist darauf einverstanden gewesen, dort haben wir die neutralen Länder und das ist für beide Seiten gut, wenn die neutral sind und eben nicht ihr Land für Durchmarschrecht zur Verfügung stellen. Aber diese Situation haben wir ja heute nicht mehr, sondern heute haben wir ein ganz Mitteleuropa, wo alle in einer Allianz sind, mit Ausnahme von Schweiz und von Österreich. Und darum muss man sich eben von mir aus gesehen ganz klar pragmatisch darüber unterhalten, ob die rigide Neutralitätsdoktrin von anno 1907, ob die noch zeitgemäss ist. Und von mir aus gesehen ist es das nicht mehr, weil es eben diverse Entwicklungen hat gegeben seither und weil jetzt eben Blöcke gebildet werden. Und die Schweiz hat von mir aus gesehen kein Interesse, dass Europa auseinandergeht. Und die Schweiz hat ein sehr starkes Interesse, dass eben Regeln für alle gelten. Das ist wie jetzt, der Schiedsrichter, den ich vorher schon angesprochen habe.
Haben Sie ja gesagt, also Neutralität hat etwas mit unserer Identität zu tun, sage ich jetzt mal, als Schweizerin oder als Schweizer. In welche Richtung könnte man diese Neutralität entwickeln, damit sie etwas Positives bildet für Sicherheit oder für die Rolle der Schweiz?
Genau, das ist natürlich jetzt die 100 Millionen Dollar Frage, die Sie da stellen, die schlussendlich auch nicht von mir beantwortet wird, sondern das ist eine politische Diskussion, eine politische Frage, die von den Politikern und insbesondere vom Bundesrat muss beschlossen werden. Was wir hatten, ist die sogenannte kooperative Neutralität von Ignazio Cassis. Eigentlich sehr, von mir aus gesehen, ein guter Versuch, wie man Neutralität hat können im 21. Jahrhundert anwenden. Das ist aber nicht gegangen, weil da ist der Cassis nachher politisch wieder zurückgepfiffen worden, weil er eben zu weit gegangen wäre. Weil er sich eben zu stark auf die westlichen Werte und auf die westlichen Allianzen hat beruft. Ich denke, es gibt gar keine andere Möglichkeit, als dass man eine Neutralitätsdoktrin auf den Weg geht, die eben durchaus auch eine Kooperation mit dem Ausland möglich macht. Und das ist jetzt erste Schritt ja schon gemacht worden. Wenn wir denken, dass European Sky Shield, wo Diola Amherd jetzt gesagt hat, dass dort die Schweiz mitmacht, das ist durchaus auch, da kann man sich fragen, ist das mit Neutralität vereinbar oder nicht? Aber ich glaube, es ist durchaus vereinbar, weil wir uns ja in dieser Initiative quasi mit der NATO nur so übereinbringen, dass es im Verteidigungsfall zum Einsatz käme. Und ja, das ist von mir aus gesehen eine Lösung, die Sinn macht und die durchaus auch zeigt, dass die Schweiz neutral ist, bis zum ersten Schuss auf die Schweiz. Und dann ist es eben um Neutralität geschehen, weil dann probiert sie sich so stark und so gut wie möglich zu verteidigen, um ihre staatlichen Strukturen zu erhalten.
Ja, jetzt habe ich gesehen, der Jonas hat die Hand aufgehabt. Jetzt wollen wir mal schauen, ob das funktioniert. Jonas, du kannst dein Mikrofon aktivieren und dann hören wir deine Gedankenfrage.
Ja. Hört mich?
Ja.
Ja, wunderbar.
Ja, super. Ich habe eine Frage, eine andere Richtung, die sich bezieht auf die Situation in Israel jetzt. Jetzt haben wir ja die grosse Diskussion überall, dass die Schweiz die Hamas nicht als Terrororganisation eingestuft hat und viele fordern, dass sie das jetzt sollte machen. Und jetzt habe ich noch einmal gelesen, ich weiss nicht mehr wo und weiss nicht, was davon zu halten ist, dass die Schweiz eben dadurch, dass sie die Hamas nicht als Terrororganisation eingestuft hat, auch kann schwätzen mit der Hamas und Kontakt treten mit der Hamas. Und dass die Schweiz eigentlich eine gute Rolle einnimmt dort in diesem Konflikt. Und dass letztendlich auch, dass Israel gut kommt, dass die Schweiz kann mit der Hamas in Kontakt stehen, was ja schon auch mit unserem Neutralitätsverständnis als Vermittler im Zusammenhang steht. Und jetzt habe ich eine Frage, also stimmt das überhaupt, dass die Schweiz nur mehr dadurch kann mit der Hamas sprechen und in Kontakt sein und die Vermittlerrolle einnehmen, dadurch, dass nicht Hamas als Terrororganisation eingestuft ist, offiziell in der Schweiz?
Ja, das ist eine ganz gute Frage. Ich glaube, da sehen wir jetzt sehr schön, dass eben die Neutralität häufig mit einem guten Dienst in Verbindung steht. Oder? Dass man sagt, die Länder kommen in die Schweiz, wenn sie Probleme haben, um die Probleme beilegen, weil man hier so etwas wie einen neutralen Vermittler hat. Aber, mein grosser Aber ist da jetzt, dass man echt sieht, dass auch diese Rolle in den letzten Jahren ist, erschüttert worden. Weil, wenn wir jetzt zum Beispiel in die Ukraine schauen, dann ist es so gewesen, dass die kurzen Verhandlungen, die es gegeben hat, noch zu Kriegsbeginn, eben nicht in der Schweiz stattgefunden haben, sondern in Belarus und nachher in der Türkei. Also beides eigentlich Länder, die in diesem Krieg nicht neutral sind. Und wie es jetzt in Israel, in diesem furchtbar blutigen Angriff von Hamas weitergeht, das weiß ich auch nicht, aber ich glaube, da muss man sich vielleicht auch ein bisschen von dieser Vorstellung lösen, dass das nur die Schweiz machen kann. Klar, die Schweiz hat das in der Vergangenheit immer wieder gemacht, das war ein riesen Standortvorteil, dass man neutral war, aber ist das auch so in der Zukunft? Oder werden da nicht andere Player, vielleicht auch nicht staatliche Institutionen, herstehen und sagen, wir übernehmen das? Ich weiß es nicht.
Also das heisst, wenn ich jetzt auf das andere Stichwort, das wir hatten, Sicherheit zurückgehe, dass auch Sicherheit nicht mehr etwas ist, was man einfach allein macht, sondern dass auch dort Kooperationen braucht, oder?
Dass es Kooperationen braucht und dass man insbesondere eben nicht nur mit den beiden Kriegsparteien schaut, sondern auch mit den Unterstützern, die ja häufig im Hintergrund stehen, dass die vielleicht meistens sogar noch wichtiger sind. Also dass man probiert quasi im Verbund nicht nur die direkten Kriegsparteien, sondern auch die, die hinten dran stehen, an den Tisch zu holen. Und ob das die Schweiz macht, würde ich sehr begrüßen. Aber im Moment sehen wir eigentlich in der Ukraine und auch in Israel eigentlich das Gegenteil. Es ist eben nicht Zeit für Verhandlungen, leider. Ich sage das mit einem grossen leider. Sondern es ist im Moment noch die Zeit des Krieges, die Zeit des Waffengangs. Hm. Und diesbezüglich ist die Vermittlerrolle im Moment leider noch nicht gefragt.
Aber könnte es auch heissen, dass jetzt eher Zeit auch von einer Form von Moderator oder Moderatorin gefragt ist, wo weniger vielleicht mit dem Vermittler selber zusammengebracht wird? Also dass es neue Funktionen gibt, die die Schweiz vielleicht auch könnte wahrnehmen könnte?
Ganz genau, und das habe ich ja vorher angesprochen. Wo ich aber gesagt habe, dass man Neutralität durchaus neu denken muss und nicht à la 1907 rigid auslegen im Sinn von, dass das Neutralitätsverständnis von damals ist das Neutralitätsverständnis vom 21. Jahrhundert. Da hat sich viel zu viel verändert, oder? Wir haben den Krieg, der in viele Dimensionen ausgeartet ist. Es ist eben nicht nur der Bodenkrieg, wo sich zwei Armeen regulär quasi gegenüberstehen, sondern wir haben den Luftkrieg, wir haben den Cyberkrieg, wir haben den Informationskrieg. Und da könnte man durchaus auch sagen, die Schweiz macht sich jetzt als Vermittlerin in diesen Fragen einen Namen oder versucht eben Kompetenzzentren oder Taskforce zur Desinformation oder zur Spionage oder solche, oder zum Weltraum. Der Weltraum ist auch ein Riesenthema, das jetzt immer wieder so ein bisschen aufflackert, aber wo nie wirklich systematisch ist verregelt worden, dass man sich dort würde auf den Weg bringen und quasi das Völkerrecht, das ja durchaus mit dem IKRK und auch mit der UN in Genf sehr stark verankert ist, auch in andere Dimensionen zu bringen. Also da gäbe es definitiv Möglichkeiten, ja. Wo also, ein neutrales Land kann machen, Entschuldigung.
Aber das heisst also, wir haben auf der einen Seite mal Völkerrecht, das als wichtiges Kriterium ist für so eine Moderatorenrolle. Gibt es noch weitere Kriterien, auch anders, also die auch über Neutralität rausgehen?
Akzeptanz. Und ich glaube, das ist das Problem. Ich glaube, Akzeptanz und dass man den neutral akzeptiert. Und ich glaube, das ist das Problem, dass man heute eigentlich mit dieser unglaublich rigiden Neutralitätsauslegung eben von vielen Ländern nicht akzeptiert wird. Tim Guldimann hat das mal gesagt, Neutralität werde zur sicherheitspolitischen Belastung oder eben sie werde als unanständig wahrgenommen, weil sie derart fundamentalistisch ist und weil sie eben die Waffenexporte zum Beispiel in nicht direkt kriegsführende Länder verhindert. Also ich glaube, man sieht hier, dass die Schweiz, und das ist nicht nur unbedingt die Schweiz, es sind andere Länder auch, dass man durchaus mit der Zeitenwende ein bisschen weit überfordert ist.
Ja. Gibt es aus Ihrer militärstrategischen Perspektive oder auch historischen Perspektive Hinweise darauf, was die Akzeptanz kann steigern kann?
Die Akzeptanz kann gesteigert werden durch Kredibilität, durch Glaubwürdigkeit. Insbesondere wird die Akzeptanz gesteigert. Und da wären jetzt nicht nur diplomatische, sondern durchaus eben auch humanitäre Gesten wären da wichtig. Das wird zum Teil schon gemacht, oder? In Genf werden zum Beispiel Spezialisten ausgebildet, die Minen räumen können. Das wird auch in der Ukraine sehr stark nachgefragt werden, wenn dann mal grosse Gebiete befreit sind zum Beispiel, wenn das überhaupt gelingt. Also ich glaube, an solchen durchaus Erfolgsgeschichten sollte man unbedingt festhalten. Aber das heisst eben nicht, dass man durchaus nicht auch die Neutralität muss weiterdenken und insbesondere auch in europäischen Ländern wieder akzeptierter und auch glaubwürdiger zu machen.
Das heisst, es ist noch spannend. Also ich höre raus, humanitäres Wirken stärkt Glaubwürdigkeit von einem Land. Ja. Das ist ja durchaus dann außenpolitisch auch spannend für die Schweiz, könnte ich mir vorstellen.
Genau, das ist außenpolitisch sehr spannend und da sehen wir eben, dass Neutralität als Querschnittsthema nicht nur ein militärisches Thema ist, sondern eben auch ein wirtschaftliches Thema, ein aussenpolitisches und durchaus eben auch ein innenpolitisches Thema. Und dass es von so ganz, ganz vielen verschiedenen Playern nachher abhängt. Und dass eben die innenpolitische Akzeptanz nicht auch die aussenpolitische Akzeptanz bedeutet. Und ich finde, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns dieser Dialektik quasi bewusst werden. Weil ich glaube, das geht häufig ein bisschen verloren.
Ja, weil es gibt ja durchaus eine Spannung, jetzt auch im Zusammenhang mit der Ukraine, wenn ich daran denke, dass ja Gelder für humanitäre Hilfe sollte gekürzt werden, weil man der Ukraine hilft. Mhm. Das gibt ja jetzt durchaus eine Spannung zu dem, was Sie gerade gesagt haben, dass an sich humanitäre Hilfe für Glaubwürdigkeit stärken, was wiederum gut wäre für eine Verhandlungsposition oder für eine Moderatorenrolle. Sehe ich das richtig so?
Das sehe ich auch so, genau. Die Frage, oder, wie geht man mit Oligarchengeldern um, die in der Schweiz sind? Wie geht man mit ukrainischen Oligarchen um? Und eben insbesondere, dass man so etwas hat wie eine Gesamtstrategie. Und das ist das Problem von der Schweiz lang gewesen, dass man das eben nicht hat, sondern dass man einfach so viel historischen Ballast quasi immer wieder angesammelt hat. Und dass man insbesondere die Neutralität in den Himmel hoch gelobt hat und die Ambivalenz diesbezüglich, dass man sich dieser zu wenig stark ist bewusst gewesen. Und die Frage ist jetzt natürlich schon, oder darf man das überhaupt? Ist das mit dem Schweizer Recht kompatibel, dass man jetzt russische Oligarchen Gelder beschlagnahmt? Da gibt es grosse Spannungsfelder, also juristisch, nachher wirtschaftlich ist es ein Thema und natürlich außenpolitisch ist es sehr ein umstrittenes Thema. Und da habe ich die Antwort auch nicht. und wo da nicht irgendwie besserwisser ist, da daherkommen. Aber ich glaube, das spielt einfach alles auch in die aktuelle Diskussion rein und ist alles auch ein Teilbereich von der Sicherheit und von der Sicherheitsstrategie von der Schweiz, wo im Moment wahrscheinlich so stark bearbeitet wird, wie schon lange nicht mehr. Weil wir leben jetzt gerade so etwas wie eine Zeitenwende. Und da gibt es eben durchaus jetzt Bestrebungen mit dem schwarzen Buch, das die Armee vor kurzem präsentiert hat, dass man so etwas wie eine Strategie zur Landesverteidigung wieder machen
will. Und dort ist ja dann interessant, und das wäre ja durchaus ein anderes Thema, da geht die Armee jetzt der Politik voraus.
Ganz genau.
Ganz was genau. Sehr unüblich ist für schweizerische Verhältnisse, wenn ich das anschaue. Also, da haben wir durchaus auch innenpolitisch jetzt, ich sage jetzt mal, Spannungen, oder?
Man kann sagen, das ist fast ein bisschen ein zivil-militärischer Konflikt. Vielleicht ist es nicht gerade ein Konflikt, aber ein zivil-militärisches Delta, dass jetzt nämlich die Armee quasi selber für sich eine Verteidigungsstrategie oder eine Verteidigungsdoktrin auf den Weg bringt. Und sie macht das mit relativ wenig politischen Vorgaben. Übertrieben gesagt könnte man sagen, die Armee ist im sicherheitspolitischen Aufwuchs, der jetzt eben wieder auf Verteidigungsfähigkeit gehen will, ist sie lange allein gelassen worden. Und sie nutzt jetzt den Handlungsspielraum für sich aus. Und die Frage ist jetzt natürlich, was machen andere Politikbereiche? Zum Beispiel eben die Diplomatie, die Wirtschaftspolitik und so weiter. Springen die auf und sie sind auch dabei, quasi die gesamtstaatliche Sicherheitsstrategie zu unterstützen? Oder passiert das nicht? Und das wird jetzt ganz, ganz interessant sein. Was wir auch sehen, ist so ein bisschen ein Delta zwischen den Bedrohungseinschätzungen. Der Bundesrat, ist in den sicherheitspolitischen Berichten eigentlich eher davon ausgegangen, dass es nicht unbedingt mehr Geld für die Verteidigung braucht. Und die Armee macht jetzt das Gegenteil. Die Armee sagt, es kann alles wieder passieren. Kompetenzerhalt reicht eben nicht. Wir müssen die Kompetenz für die Verteidigung wieder schaffen. Und für das brauchen wir viel mehr Geld.
Und wie machen wir jetzt das, wenn wir eben mit Leuten zu tun haben, die dauernd oder auch mächtige Politiker oder Staaten, die dauernd Grenzen überschreiten? Was macht man da?
Was macht man da? Man probiert in diesem zweiten Kalten Krieg Neutralität auf einen militärischen Kern zu reduzieren. Man probiert weiterhin mit den Nachbarn zu handeln. Man probiert mit den Nachbarn zu kommunizieren. Und man probiert durchaus auch verteidigungspolitische Kooperationen punktuell, wenn das neutralitätsrechtlich möglich ist, einzugehen. Das wäre mein Rat und das wäre, ich glaube, eine vernünftige Art und Weise, wie man mit dieser Neutralität weitergehen kann und durchaus auch so die Sicherheit von der Schweiz kann erhalten kann.
Und was ist es, wenn ich langsam zur letzten Frage komme, was müssen wir im Kopf behalten, wenn wir heute über Sicherheit von der Schweiz diskutieren oder reden?
Neutralität haben wir jetzt angesprochen. Ich glaube, wir müssen auch im Hinterkopf behalten, dass wir eben eine Milizarmee haben, die durchaus ein sicherheitspolitisches Prinzip ist. Die Frage ist, ist so eine Milizarmee überhaupt mit der NATO kompatibel oder muss man auch da Änderungen vollziehen, dass man ein Berufs- Gore wird schaffen. Wir haben auch eine Schuldenbremse, die uns diesbezüglich ein bisschen limitiert. Und wir haben durchaus auch eine militärstrategische Bedeutung vom Schweizer Territorium in der Mitte von Europa mit starken Bergfestungen, mit Alpen umgeben. Und das ist eben alles auch etwas, was die Sicherheitspolitik sehr stark prägt. Und der letzte Gedanke, den ich noch machen möchte, ist, dass eben insbesondere in der Schweiz auch die Sicherheitspolitik sehr, sehr starke Konkurrenz zu anderen Politikbereichen steht. Und es gibt hier eben keine Priorisierung von Sicherheits- oder Verteidigungspolitik, wie es das vielleicht in anderen autoritären Staaten gibt.
Mal, das heisst, wir bleiben im Gespräch politisch, persönlich. Und das wird wahrscheinlich das Wertvollste sein. Herzlichen Dank, Marcel Berni, für Ihre Ausführungen. Und danke euch allen fürs Zuhören. Es war spannend und ich freue mich schon wieder auf ein nächstes Gespräch. Wir treffen uns wieder heute in einer Woche, dann auch wieder vom 6:30 bis 7:00, auch nochmal in der Reihe vor den Wahlthemen. Dort geht es dann um Gesundheit und Krankenkassenkosten und unser Gast ist der Hannes Blatter. Er ist Experte in der Gesundheitspolitik und Politikberater. Wenn Sie ein Thema haben, wo Sie interessiert sind, dann sind Sie gerne wieder dabei. In 2 Wochen geht es dann nochmal um Sicherheit. Dort habe ich dann als Gast jemanden aus der Armee und das wird dann sehr spannend sein, an den Fragen, die wir jetzt gerade dran sind, ein bisschen weiter zu diskutieren. Wir hören auf, so wie es am Sokrates häufig gegangen ist, wenn er mit den Leuten auf dem Marktplatz von Athen geredet hat. Er hat dort jemanden gesagt, wir haben gut diskutiert, wir haben nicht alle Antworten gefunden, wir treffen uns wieder und diskutieren weiter. Herzlichen Dank.
Ethik 22.
Aha!
Ja, und dann ist das Gespräch noch ein bisschen weitergegangen.
Es ist schon noch spannend, wo wir da drinnen sind. Also ich glaube auch jetzt, das schwarze Buch, auch, das Sie angetönt haben, das wird uns politisch schon noch so ein bisschen bewegen und beschäftigen. Und ich weiss gar nicht, wie schaut man das bei Ihnen an, dass jetzt die Armee das gemacht hat?
Also ich finde es gut, dass das jetzt die Armee gemacht hat, weil jetzt definitiv mal eine klare Antwort auf die Frage, die zwar im Raum steht, aber nie wirklich konkret gestellt wird, was würde passieren, wenn die Schweiz angegriffen werden würde, die hat die Armee jetzt mal bereitgestellt. Und die Frage ist jetzt halt, wie reagiert die Politik darauf? Wie reagieren insbesondere andere Politikbereiche darauf? Und ist man gewillt, auch den Preis, das Preisetikett, das die Armee jetzt veranschlagt hat, ist man gewillt, das zu zahlen? Und das ist im Moment offen. Man hat jetzt gesagt, man will 1% vom BIP für sicherheitspolitische Ausgaben, also für verteidigungspolitische Ausgaben bis 2035 erreichen. Aber das ist nicht garantiert, sondern das, das ist mal von Politik gesprochen. Und ob das passieren wird, ist im Moment noch völlig in den Sternen geschrieben. Und ich glaube, man sieht jetzt auch doch an diesem schwarzen Buch oder an dieser schwarzen Broschüre, die wäre nie möglich gewesen ohne Ukraine-Krieg. Und ich glaube, da sieht man schon die Wirkmächtigkeit vom internationalen Kontext, vom internationalen System. Und das kann auch wieder in die andere Richtung gehen. Das kann sich schnell wieder verändern. Es kann sich verschärfen, kann viel schlimmer werden, hoffen wir alle nicht. Aber es kann eben auch wieder stabil werden und sozusagen die Verwerfungen wieder stabilisieren. Und dann könnte es durchaus sein, dass wir vielleicht in 10 Jahren auf das schwarze Buch zurückschauen und sagen, wisst ihr noch dazu mal die kalten Krieger, die das Gefühl hatten, die Armee müsse die ganze Schweiz wieder militarisieren, das waren die Fantasten von gestern gewesen. Ich glaube nicht, dass es so wird kommen, aber das ist durchaus so ein Szenario, das passieren könnte. Und vor allem immer an der Armee ein bisschen nachhängt, dass man fast ein bisschen zu martialisch ist, weil man halt eben bedenkt, was alles kann passieren. Und Politik macht das ganz anders. Die geht nach der Logik vor Wahrscheinlichkeit vor und nicht nach dem äußersten Risiko. Ich glaube, diese zwei Logiken, die sind immer schon in der Geschichte von unserem Land aufeinander getroffen und das tun sie auch im Moment.
Ja, das denke ich auch. Also das sehe ich auch, dass die zwei Logiken, die Sie jetzt schildern, dass das in dem Sinn für uns total spannend ist, wie wir unsere Gesellschaft und unser Land wahrnehmen. Sie haben im Gespräch vorher noch das Stichwort Berufsarmee so aufgeworfen. Ist das eine Option, die man auch denkt, strategisch, je nachdem, wie sich die Situation entwickelt? Oder ist das sehr, sehr weit gedacht?
Ich glaube, es gibt im Moment in der Schweiz keinen Politiker, der das ernsthaft vertritt. Aber ich habe probiert, so ein bisschen durchaus auch mit einem Spiegel in die Diskussion zu gehen. Und wenn wir nach Europa schauen, sind wir doch eine sehr, sehr seltene Ausnahme. dass wir so stark an dem an dieser Milizarmee festhalten. Was wahrscheinlich eher wird kommen, ist, dass man sich überlegt, ob es nicht auch so etwas in einem Bürgerdienst für Frauen gibt. Oder ob es nicht auch Sinn machen würde, dass Frauen eine ähnliche Dienstleistung, wie das für Männer obligatorisch ist, mit Armee oder mit Zivildienst, Zivilschutz, ob das nicht ein Weg vorwärts wäre. Und damit würden natürlich auch grosse Probleme von Armee in Sachen Alimentierung könnten so gelöst werden. Ich glaube, das ist eher etwas, was diskutiert wird. Berufsarmee sehe ich, von mir aus gesehen wäre es durchaus ein spannendes Szenario, aber ich glaube, es ist nicht politisch machbar. Ja, wohingegen die Geschlechtergerechtigkeit eher mittelfristig auf das Tapet kommt. Aber das ist meine persönliche Meinung.
Ja, ja.
Wie seht ihr es?
Ja, also wir haben vor ein paar Jahren mal ein Heft gemacht bei Ethik 22 zum Thema vom Bürgerdienst und dort sehe ich den Bürgerdienst natürlich weiter und weiter, viel weiter gefasst als nur als ich. Sagst du mal, Futter für die Armee, also ein bisschen salopp gesagt, oder? Also ich sehe den Bürgerdienst natürlich als viel grössere Dienstleistung für also als Stärkung von der Zivilgesellschaft. Ich persönlich würde eher trennen, oder? Also ich würde eher sagen, denn die Armee hat die und die Aufgaben und dort sollen aber gleichzeitig alle einbezogen sein. Also die Öffnung kann ich mir durchaus im Rahmen von unserer, also sowohl Geschlechterdiskussion wie auch Gerechtigkeitsdiskussion fördern. Ich weiß nicht, ob es etwas bringt, wenn man das dann als Bürgerdienst bezeichnet oder ob wir es gleich nicht ehrlicher sind, wenn wir einfach sagen, es geht um Militärdienst, oder?
Genau, weil das Problem ist natürlich schon, was die Armee im Moment hat, und das sage ich jetzt als jemand, der relativ viel in Kontakt ist mit Berufsmilitär, ist, dass der Berufsoffizier oder der Berufsunteroffizier ein sehr wenig gewählter Beruf ist, dass der an Attraktivität brutal verloren hat in den letzten Jahren. Dazu kommt noch, dass das VBS generell überaltert ist. Das heisst, der Grossteil wird irgendwann in den nächsten 5 bis 10 Jahren pensioniert. Und dann stellt sich halt schon die Frage, wo sollen denn die Leute herkommen? Und macht man das überhaupt, will man das politisch auch wieder attraktiver machen? Oder ist man so zufrieden? Und dann, wenn man so zufrieden ist, dann muss man halt auch Konsequenzen und sagen, dann kommen gewisse Sachen nicht mehr. Und das ist durchaus auch ein eine Diskussion, die man nicht macht. Und ich glaube, da wäre durchaus eine Vergrösserung vom Rekrutierungspotenzial aus militärischer Sicht, ich rede jetzt wirklich aus militärischer Sicht, würde da viele Probleme beheben.
Aber es hat jetzt gerade im Chat jemand geschrieben, es gab früher ja durchaus eine Möglichkeit, dass man sich als, wenn man in der Pflegeberuf war, zum Krankenschwester, wie das früher geheißen hat, zur FHD hat müssen verpflichten. Also das ist ja Frauenhilfsdienst, hat das damals geheißen. Also gab es dann auch Möglichkeiten, einfach wirklich Teil von einer Berufsarmee zu bilden? Und was sind denn deren Vorteile?
Berufsarmee hat natürlich insbesondere mit der NATO die Möglichkeit, dass sie viel interoperabel ist, dass sie viel besser zusammenarbeiten mit reinen Berufsverbänden. Da ist immer wieder die Frage, kann überhaupt Miliz das? Und auf der anderen Seite ist die Berufsarmee natürlich auch ein bisschen gefährdet, weil sie sich eben verselbstständigen kann. Immer wieder die Gefahr in der Geschichte, dass es zu Putsches kommt und so weiter. Also es gibt da durchaus auch Risiken, wo man, glaube ich, jetzt mit der Milizarmee viel, viel besser moderieren kann, wo man viel besser im Griff hat, wo jetzt nicht den Teufel an die Wand malen, also das eine heisst nicht das andere. Ja, aber das müssen wir natürlich da diesbezüglich auch bedenken. Und ich glaube, das ist auch etwas, warum das in der Schweiz nicht wird passieren, weil man Neutralität, Autonomie, Frieden, Wohlstand und eben Milizprinzip sehr stark miteinander verknüpft und häufig eben auch verknüpft, obwohl es vielleicht gescheiter wäre, die Sachen mal aufzubrechen und isoliert voneinander zu diskutieren. Aber das ist nicht im Schweizer Sinn. Und im Moment, wenn Wahlen sind, macht das sowieso keine Politik. Also ja, vielleicht machen die es, aber...
nein, das spielen ja dann andere Kriterien.
Genau, das spielen halt andere Kriterien Rolle. Und von dem her wird das halt nicht passieren, sondern ist das Päckchen von der Schweizer Eidgenossenschaft sehr, sehr stark. Das ist zumindest meine persönliche Wahrnehmung, ja.
Ja, weil das Interessante ist ja, wir haben ja durchaus jetzt schon an und für sich einen gewissen Mix. Also in der Luftwaffe haben wir ja eigentlich Grossteile von Berufsmilitär tätig.
Aber die Spezialkräfte, ja.
Ja, wo wir ja die anderen Orte nicht haben. Und die Frage wäre ja, könnte es auch in die Richtung sich weiterentwickeln? Also, dass es noch mehr einfach Spezialtruppen gibt, die dann eher mit Berufsleuten be- also bestimmt.
Wahrscheinlich wäre das eine sehr vernünftige Zwischenlösung, sozusagen, dass man würde, ob in einem technologisch sehr weit entwickelten System, dass man dort, wo es wirklich Sinn macht, dass man dort den Fokus auf Berufssoldaten legt und bei der Infanterie oder bei sage ich, etwas trivialeren Funktionen, dass man dort wirklich weiterhin am Milizprinzip festhaltet. Aber das gibt nachher vielleicht auch wieder Abgrenzungskämpfe und fühlt sich wieder die eine Truppengattung von der anderen benachteiligt. Und
genau.
So. Also, das kennen wir ja alle, oder?
Ja, ja.
Und das sind durchaus so Sachen, die halt wo da mit reinspielen.
Gibt es denn die Vor- und Nachteile auch, Diskussionen auch im Zusammenhang mit dem Einbezug von Frauen ins Militär?
Weniger stark, finde ich. Ich glaube, da ist die Armee wirklich eine Institution, wo die Gleichberechtigung sehr stark vorlebt und wo den Frauen alle Möglichkeiten lässt, die die Männer auch haben. Und ich kenne jetzt keinen Offizier in der Schweizer Armee, der gegen das ist oder der sagt, Frauen sollen nicht auch am Gemeinwohl quasi können dienen und die Sicherheitsverpflichtung auch können eingehen können. Also das sehe ich weniger. Das ist vielleicht eher eine veraltete Diskussion, die man im Kalten Krieg noch gesehen hat, wo man gesagt hat, ja, wegen biologischen Fähigkeiten können Frauen das nicht. Ich glaube, das hat sich sehr stark geändert. Und für die Armee wäre es, glaube ich, durchaus auch eine Chance, weil wir wissen ja aus verschiedenen Studien, dass gemischte Teams viel bessere Ergebnisse produzieren als nur eingeschlechtliche Teams sozusagen.
Oder es wäre ja durchaus ein Gedankenexperiment wert. Wir haben vorher im Hauptgespräch über Glaubwürdigkeit geredet und Akzeptanz als ein wichtiges Kriterium für eine Moderationsrolle, die die Schweiz in der internationalen Gemeinschaft könnte wahrnehmen.
Richtig.
Inwiefern ja auch eine Glaubwürdigkeitstruppengattung gäbe.
Genau.
Wie das Bein ankommt.
Genau. Es gibt jetzt so eine, nicht eine Truppengattung, aber es gibt einen Innovationshub in der Schweizer Armee. Und nur schon das ist eigentlich etwas, wo man nicht erwartet hat, dass das die Armee mal macht, weil die Armee grundsätzlich als eher träges und stabiles, beständiges System ist lange interpretiert worden. Ich glaube, da hat der CDA, der jetzige CDA, schon ein bisschen Schwung in die ganze hierarchische Organisation hineingebracht. Und das wäre jetzt, was ich jetzt vorschlage, wäre natürlich etwas, wo diesbezüglich wird weitergehen, aber wo wieso nicht? Also,
können Sie noch etwas sagen zu dem Innovationshub? Es tönt so schön, aber was muss ich mir darunter vorstellen?
Das ist so, aus der Start-up-Szene ist das in die Armee gesickert, oder? Wo man probiert, neue Technologien, insbesondere künstliche Intelligenz, Roboter, Autonomisierung und so weiter, wo man das probiert, nicht nur mit Waffensystemen, oder auch sondern auch mit Informationssystemen in die Armee reinzubringen, um, man sagt immer so schön, agiler zu werden, dass man eben schneller kann entscheiden kann als der Find. Und das ist jetzt ein Hub, der noch sehr im Anfang ist, aber wo doch auch spezielle Vorschläge gemacht hat. Zum Beispiel hat er jetzt vorgeschlagen, dass man eben Drohnen und Panzer nicht mehr isoliert voneinander kauft, sondern dass jeder Panzer automatisch für sich ein Drohnensystem anschafft, wo besser dazu passt. Und das ist sehr, ein Tabuvorschlag gewesen. Aber ist jetzt umgesetzt worden, weil man eben gesehen hat, dass das viel gescheiter ist, dass eben gewisse geschützte Panzer, die Automobile, andere Drohnen brauchen, als jetzt wirklich der schwere Leopard-Panzer. Und solche völlig triviale Vorschläge könnten eben durchaus auch mit solchen neuen durchaus aus anderen Bereichen stammenden Vorschlägen erreicht werden.
Ja, da können wir uns ja noch wahrscheinlich auf einiges
gefasst machen. Ja, genau. Es soll übrigens so bald möglich sein, dass man den Marschbefehl per App bekommt.
Also per, ja, ja, das,
genau, das ist
auch aber so den muss man eben Strom haben und den muss
genau.
man
genau.
voilà. Was dann durchaus in der Notfallplanung wieder muss berücksichtigt werden. Und dann sind wir dann wieder bei den unterschiedlichen Funktionsweisen von Armee und Politik.
Ganz genau.
Was
ganz genau.
Was gerade bei so Notfallplanungen dann immer wieder spannend ist.
Absolut. Genau, das kenne ich auch so.
Was sind Ihre Projekte, die nächstens anstehen jetzt an der MILAG? Gibt es etwas Neues oder sind Sie mit der Tagespolitik beschäftigt vor allem?
Genau, also ich bin jetzt, nächste Woche bin ich in Kriens, halt Generalstabsschule, und dort machen wir den Wiederausbildungslehrgang 3. Das ist sozusagen das, das Höchste, das wir unterrichten können, weil das sind die Obersten, die für eine HSO-Stelle vorgeschlagen sind, also die wirklich in die Sterne kommen sollten. Und für die machen wir jetzt wirklich eine spannende Übung, wo sie so etwas machen, wie eine, also es nennt sich Anlage der Strategie, und wo sie mit echten Szenarien arbeiten. Also sie probieren eine Strategie langfristig für die USA und für Russland zu machen, mit dem Brennpunkt Ukraine. Und wir probieren das nachher zusammen zu besprechen. Das ist lehrmässig und forschungsmässig bin ich an meiner Habilitationsschrift sehr stark beschäftigt im Moment. Das ist das, was mich recht beschäftigt.
Also das heisst, Ihre Habilitation geht auch um diese Fragen jetzt. Also Sie kommen jetzt den Weg wieder von Vietnam wieder auf Europa zurück. Ist das fast so?
Genau, das könnte man so sagen, ja. zurück hey.
ja, wo die Fragen werden uns ja beschäftigen. Und ich glaube, es ist tatsächlich spannend, die verschiedenen Formen von Sicherheit, die Rolle, die unser Land spielt.
Aber und es ist auch spannend, dass man den Sicherheitsbegriff viel, viel breiter denkt als noch früher. Oder Sozialwissenschaftler sagen diesbezüglich von einer Versicherheitlichung oder von einer Securitization. Und das finde ich schon spannend, dass man eben das in vielen verschiedenen Bereichen sieht. Und in der Schweiz ist das wahrscheinlich paradigmatisch, wo man ja sich gegen alles versichern und alles absichern will. Das ist wahrscheinlich in keinem anderen Land so stark.
Ja, das ist tatsächlich für Schweizer Verhältnisse eine grosse Herausforderung. Und mich dunkt es eben auch, also mir geht das immer häufig so, jetzt aus der ethischen Perspektive auch, die Sicherheit ist so eine Wertvorstellung, wo es ja nie genug gibt. Also genau.
Man kann immer noch sicherer sein.
Ja, genau. Und das ist ja durchaus auch... Das ist auch gefährlich, oder?
Weil, ja, das ist vielleicht auch ein bisschen mit dem Wohlstand zusammenhängend, oder? Man hat im Moment kein grosses Problem, also sucht man sich gegen alle möglichen Probleme noch abzusichern. Und das ist, das wäre durchaus mal ein interessantes Buchprojekt, wenn man würde die Schweizer Geschichte unter dem Stichwort von Sicherheit betrachtet, oder auch die ganze europäische Geschichte.
Ja, und wo man auch, also das müssten wir mal miteinander anschauen und miteinander machen.
Natürlich.
Das könnte eben auch spannend sein. Also man hat die historischen Elemente, strategische, ethische Fragestellungen.
Ja, ganz genau. Und das auch durchaus soziologische Argumentationen, die reinspielen. Politologische.
Die dann drin reinspielen. Also in dem Sinn hätten wir eigentlich einen schönen Lehrgang beieinander. Wir müssten es jetzt einfach machen.
So wie immer im Leben, oder?
Ja, genau. Ich habe gesehen, im Chat hat Jonas geschrieben, danke für das spannende Gespräch. Und
merci für die Frage. Merci vielmals.
Ich glaube, das dürfen wir auch allen wünschen, die noch da sind und hoffe auch. Und jetzt ist noch mal etwas gekommen. Danke vielmals, bis bald, seid tiny und auch sonst sind noch ein paar da und klatschen die Hände. Ich glaube, es war wirklich spannend gewesen. Und sehr gerne. Ich freue mich, ja, vielleicht sehen wir uns mal bei einem Kaffee oder einem Glas Wein und können ein bisschen weiter fantasieren und diskutieren, weil tatsächlich, ich glaube, auch in Sachen Sicherheit und Schweiz ist jetzt noch nicht alles gesagt.
Nein, das wäre ja nicht gut so, wenn wir das in einer halben Stunde über einen Kamm scheren
könnten. Ja, und merci vielmals für Ihre Zeit und auch für
merci
Ihre vielmal. Offenheit und Aussagen.
Bestens. Merci vielmals, Herr Wallimann. Ganz schönen Abend. Auf Wiederhören. Merci euch
auch. Und auch euch allen wünsche ich noch einen schönen Abend. Ciao miteinander.
Ethik 22.
Aha.